Papier noch nicht drin haben, die aber letzten Endes vielleicht gen Schluss nochmal ein Highlight darauf wirft, wie wir mit den Participating weiterkommen und wie wir mit der Umsatzdarstellung im Zweifel weiterkommen. Frau Schmierse.
Genau, also ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und kurz nochmal durch die Sachen durchgehen, die schon im März beschlossen wurden. Da sind ja die Entscheidungen schon ein bisschen zurück und ich habe die in der Unterlage 6a zusammengefasst und würde die ganz kurz nochmal durchgehen. Da ging es ja zum einen nochmal um die Anpassung der Servicemarge, also wann die anzupassen ist und wann Änderungen gleich in der G&V zu erfassen sind. Das wurde, so wie es im ED schon drin war, ohne großartige Probleme übernommen und nochmal bestätigt. Da gab es halt nur wenige Diskussionen darum rum. Da ging es nur nochmal darum, wie der Betrag genau zu bestimmen ist und dass mit der Unit Account noch ein paar Unklarheiten bestehen, aber da hat der Staff auch gesagt, da wird es noch ein paar andere Papiere zu geben. Zweiter Punkt war, wie mit der Marge umzugehen ist, wenn die bereits schon mal aufgezehrt war und schon mal Verluste erfasst wurden. Im ED war da ja vorgeschlagen, die Marge direkt wieder aufzubauen. Da gab es ein bisschen Konter an einigen Stellungnahmen und es wurde halt vorgeschlagen, dass man doch erst die Verluste rückwärts wieder tracken müsste, die halt den Bezug zum künftigen Schutz haben, um das Ganze dann die Gewinnrücklagen einfach besser darstellen zu können etc. Das wurde jetzt vom Staff so vorgeschlagen und auch vom Board so unterstützt. Der DSC hatte hier halt das kommentiert, wie es vorher im ED war und das besser unterstützt, weil es einfach der einfachere Weg ist und das andere ein bisschen komplizierter wäre. Aber meine persönliche Auffassung ist, dass es schon die korrektere Variante ist, wenn man die Verluste erst rückwirkend wieder ausgleicht. Insofern glaube ich nicht, dass da jetzt irgendwelche Probleme sind, außer Sie sagen, Sie haben da jetzt große Bauchschmerzen mit. Aber es ist, glaube ich, eher eine Praxisfrage. Dritter Punkt war dann die Anpassung der Risikomarge. Da gab es ja doch nochmal eine Änderung. Die sollten ja erst in der Gewinn- und Verlustrechnung gezeigt werden, die Änderungen. Da hatte sowohl der DSC als auch andere Stellungnahmen kommentiert, dass es halt nicht konsistent wäre und das Ganze auch in der Servicemarge abzubilden wäre. Das wurde auch so jetzt umgesetzt und vom Board so verabschiedet. Die einzigen Diskussionen, die es hier noch so ein bisschen gab, waren, ob das dann wirklich noch Cost-Benefit ausgeglichen wäre, wenn halt das am Ende doch alles über eine Marge zusammengefasst wird, ob dann wirklich zwei separate Margen bestehen sollten etc. Wurde aber sowohl beim IASB als auch beim ASAF diskutiert, trotzdem aber gesagt, dass es halt wirklich seinen Nutzen hat, diese zwei unterschiedlichen Margen und daran auch weiterhin festgehalten würde. Vierter Punkt in den Diskussionen waren dann die Erfassung der Veränderung des Zinssatzes im OCI, wo sowohl der DSC als auch andere ja gesagt hatten, generell kann dem zugestimmt werden, aber halt nicht dieser Mandatory Erfassung. Das war so ziemlich die kontroverseste Diskussion, die da beim ISB geführt wurde, weil halt, wie auch in vielen Stellungnahmen wirklich dann auch vom Staff vorgeschlagen wurde, eine Option zur Erfassung der Veränderung der Zinssätze in der G&V aufzunehmen, das Ganze auf Portfoliobasis und als Accounting Policy Choice ausgestaltet werden sollte. Und hier wurde wirklich sehr stark diskutiert, wo wirklich einige Boardmitglieder gesagt haben, sie würden OCI wieder komplett zurückfahren wollen, weil das alles nicht mehr durchblickbar ist, was da am Ende rauskommen soll und was da wirklich abgebildet würde und nur noch anstatt einer großen Blackbox 20 kleine und keiner versteht das Ganze. Aber am Ende haben sie sich doch dazu durchgerungen, zu sagen, sie wollen das weiter untersuchen. Wie das Ganze jetzt hundertprozentig aussieht, ist, glaube ich, noch nicht so ganz klar, aber zumindest hat der Board erstmal gesagt, wir wollen das weiter verfolgen und das wäre mehr oder weniger die einzige Möglichkeit, die es jetzt gibt, um am Ende das noch zu lösen oder zu retten. Insofern ist da, glaube ich, nicht so groß eine andere Möglichkeit, weil das OCI ganz abzuschaffen, glaube ich, steht außer Frage. Das Einzige, was sie darüber hinaus dann noch hinzugefügt haben, was jetzt vorher in dem ED noch nicht so drin waren dann, was unter Punkt 5 ist, zusätzliche Angaben, die halt aus dieser Option resultieren, damit das Ganze dann noch transparent nachvollziehbar ist. Und hat Da hat der Staff halt einmal Angaben vorgeschlagen, die für alle Portfolien gelten und darüber hinaus noch weitergehende für die Unternehmen, die halt die Änderungen im OCI ausweisen. Gibt es zu den Entscheidungen erstmal noch von Ihrer Seite Anmerkungen? Wenn das soweit passt, dann würde ich noch die Sachen, die am Freitag beim IASB diskutiert wurden, kurz vorstellen. Das war zum einen, wie Frau Knoll angesprochen hatte, das Thema Umsatzausweis und zum anderen alle Themen, die noch adressiert wurden in den Stellungnahmen, die jetzt vom IASB nicht irgendwie nochmal konkret abgefragt wurden. Zum Thema Umsatzausweis hat der Staff dem Board drei Fragen gestellt. Bei dem ersten Punkt ging es darum, ob man den Unternehmen quasi verbieten sollte, Prämieninformationen in der Ergebnisrechnung zu zeigen. Mit der Begründung, dass es ja nicht dem allgemeinen Verständnis von Revenue entspricht und demzufolge sowohl Premiums, Deposits, diese Sachen, als auch die Investmentkomponente halt wirklich ausgegliedert werden sollen und das nicht gezeigt werden soll. Mit der Begründung, dass es halt dann vergleichbar wäre mit Versicherungsunternehmen und anderen Branchen etc., weil es halt eine Revenue-Nummer ist, die halt allgemein bekannt ist quasi. Da wurde viel wieder diskutiert, weil es die Vergleichbarkeit zum Teil gar nicht gefordert wird, dass auch in Revenue Recognition selbst Versicherungsunternehmen eigentlich ausgenommen sind. Insofern da wieder auch die Frage ist, muss man das dann alles angleichen etc. Es gab ein paar, die dagegen waren, also Abstimmungsergebnis war dann 13-3, aber es haben halt alle gesagt, es sollte mehr oder weniger verboten werden, dass halt wirklich die Größe klar vergleichbar ist mit anderen und man das versteht. Es gab halt welche, die waren dagegen, aber die wurden überstimmt quasi. Ja, weiter ging es dann mit der Frage, ob halt verpflichtend wirklich alle Unternehmen diese Insurance Contract Revenue Größe ausweisen sollen und bestimmen sollen. Da ging es halt nochmal darum, dass ja für Long-Term-Verträge das wirklich mit der Investmentkomponente doch eher schwierig ermittelbar ist, etc. Aber da war halt das User-Feedback doch sehr eindeutig, dass sie das halt wollen, dass diese Komponente abgespalten wird. Und der Staff halt auch sagt, theoretisch muss das Versicherungsunternehmen zu jedem Zeitpunkt den Betrag kennen, den es am Ende dem Versicherungsnehmer auszahlen müsste. Insofern darf das gar nicht so schwer ermittelbar sein, wie die Unternehmen argumentieren. Herr Edelmann war der Einzige, der dem Vorschlag nicht zugestimmt hat. Der hat halt gesagt, das Cost-Benefit wäre eben nicht ausgeglichen und er sieht immer noch nicht so ganz den Benefit hinter dem ganzen Vorschlag, aber 15-1 war dann doch ein sehr eindeutiges Ergebnis. Beim DSC wurde es ja so abgelehnt, dass die Revenue-Größe so für alle Unternehmen oder für alle Vertragsarten gleich ist. Haben Sie da jetzt Probleme oder muss man da theoretisch nochmal nachhaken oder wird es so geschluckt?
Also ich glaube, ein Teil, ich habe das hinterher mit Martin Edelmann nochmal besprochen, basiert bei ihm, glaube ich, auf einem etwas falschen Verständnis des Begriffs Revenue. Und Sie hatten gerade eben auch von Umsatzausweis gesprochen. Ich denke, Revenue ist mehr als nur Umsatz. Revenue wird ja allgemein als Erlös betrachtet und kann alles sein, neben Umsatz, Zins, Pacht, Miete, Dividendeneinkommen. Also sind also alle möglichen Erlösarten, die da drin sind. Er sagte dann immer, eine Bank zeigt auch keinen Erlös. Doch, zeigt sie. Sie zeigt halt nur keinen Umsatz. Ja, und das hat sich bei ihm einfach so eingeprägt, dass er sagt, warum soll jetzt eine Versicherung Umsatz zeigen? Das ist ja völliger Schwachsinn. Ich habe ihm dann hinterher gesagt, es geht gar nicht unbedingt um Umsatz, sondern es geht im Grunde genommen um den Haupterlöstreiber und das sind dann sicherlich die Prämieneinnahmen, die da in irgendeiner Form sind. Also insofern halte ich das Ergebnis eigentlich dort schon für nachvollziehbar. Die spannende Frage, wo wirklich eine lange Diskussion drum ging, war, ob man einen bestimmten Ausweis verbieten soll. Und ich halte das für ziemlich problematisch. Also inhaltlich fände ich es gut, wenn man es verbieten könnte. Nur ich glaube, man erreicht dadurch nichts, weil das nur die Profilierung von Non-Gap-Zahlen vorantreiben würde. Wenn das nämlich wirklich eine Zahl ist, die in der Branche gebräuchlich ist oder von bestimmten Interessengruppen gefordert wird, dann wird die auf andere Art und Weise rausgehängt. Und das zeigt mir halt einmal mehr, dass der Board immer noch der Meinung ist, dass er sich mit Non-Gap nicht beschäftigen soll. Ich bin aber der Meinung, dass er das mal tun muss und er muss zumindest irgendwo ein paar grundsätzliche Pflöcke einschlagen, wie mit Non-Gap-Zahlen umzugehen ist. Also damit in irgendeiner Form, sag ich mal, die Priorität halt auf den eigentlichen Gap-Zahlen liegt. Nur noch zu sagen, also wir verbieten jetzt irgendetwas, da haben eben eine Reihe von Bordmitgliedern auch gesagt, das können wir gar nicht. Wer sind wir? Ja, wenn jetzt irgendein Regulator sagt, ich möchte, dass ihr diese Zahl angebt, dann können wir auch nicht sagen, das darfst du nicht. Ja.
Wie steht denn das in Relation zu dem vermuteten IFRS 15 und den Telekoms, die doch auch immer behauptet haben, dass eine gewisse Haben-Buchungsdarstellung in der obersten Zeile, um jetzt das Wort Umsatzerlöse zu vermeiden, Revenue-Darstellung etwas ist, was sie immer so gemacht haben und was alle ihre Follower verstehen und weshalb sie überhaupt nicht verstehen, warum sie das ändern sollen. Die werden aber jetzt erstmal relativ gezwungen und werden die damit auch direkt in die Non-Gap-Nummern gedrängt und haben wir mit den Telekoms dann eine Art Präzedenzfall oder sind die Versicherer wieder was anderes?
Ging das bei den Telekoms nicht mehr um die Frage, wie ich das Bündel aufschnüre und wie ich den Preis, den ich dafür verlange, im Grunde genommen allokiere auf die verschiedenen Leistungsverpflichtungen?
Das hatte doch auch sehr viel mit dem zeitlichen Ablauf zu tun.
Richtig, aber das war ja der Punkt, dass unter US Cap ich diesen Cash Cap habe, wo ich sage, ich würde einen bestimmten Teil eben nur diesem Headset in T0 vereinnahmen, um dann die dauerhafte Leistungsgewährung im Grunde genommen halt als wesentlichen Revenue zu zeigen. Aber ich hatte immer gedacht, dass das primär erstmal ein Problem der Aufteilung des Transaktionspreises gewesen ist.
Also nicht des Volumens.
Ich glaube nicht, nee. Sondern ich müsste ich dann halt sagen, Erlöse aus dem Verkauf von Headsets und Erlöse aus der Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen oder so. Ich würde einfach zwei Zeilen haben.
Zwei Zeilen und möglicherweise unterschiedliche Perioden.
Ich habe jetzt dann einen höheren, also als Telekom, einen höheren Umsatz von Beginn an. Und vorher war mein Umsatz restricted zur Cash-Zahlung.
Richtig. Ich habe im Grunde genommen eigentlich eine Verschiebung gehabt zwischen dem Umsatz heute und dem Umsatz morgen. Ich habe heute weniger gehabt und dafür in den zukünftigen Perioden mehr, weil ich sage, das ist meine Hauptdienstleistung, die ich erbringe. Und jetzt wird es halt so sein, dass ich am Anfang mehr vereinnahme und am Ende dann logischerweise weniger zu verteilen ist. Genau. Richtig. Ja.
Während die Investmentkomponenten und was auch immer eben für den einen nie und für den anderen immer in die GNV gehören. Gedanklich gesehen. Bei den Versicherungskontrakten.
Wieso meinst du nie in die GNV?
Ja, die Proponenten des Ansatzes, die außen vor zu lassen, wie insbesondere extrem der 2010er Ansatz war, die eben den Versicherungsumsatz auf die Agententätigkeit reduzieren würden.
Mhm. Und das soll jetzt halt nicht gemacht werden. Ne? Ja. Also ich sag mal, ich kann die Sichtweise schon irgendwo verstehen, dass man sagt, man zeigt diese verschiedenen Komponenten und je nachdem, ob ich eben eine Zusage nackig gemacht habe und halt nicht in irgendeiner Form durch einen bestimmten Kapitalaufbau unterlegt habe oder ob halt eine Investmentkomponente mit enthalten ist, will ich diese verschiedenen Teile einfach sehen und will nicht, dass das in einem einzigen Betrag dann verwurschtelt wird. Das kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Ich glaube, dass das Problem war, und das kam in der Diskussion dann auch relativ deutlich raus, dass die Beispiele, die der Stab gewählt hat, nicht so wirklich hilfreich waren, ja, weil man da irgendwelche Kurven gesehen hat, die alle relativ ähnlich waren, aber man hat auf halbem Wege praktisch die Assumptions angepasst und dann war halt nicht klar, wie irgendwo die Auswirkungen des Ganzen. Deswegen Martin Edelmann immer sagte, also die Tatsache, dass ich einen Versicherungsservice zu erbringen habe, darf doch eigentlich den Umsatz oder die Topline, den Erlös nicht beeinflussen, ob da noch irgendwo ein zusätzliches Investment-Income ist oder nicht. Das ist aber eine zweite Zeile. Warum beeinflusst das in irgendeiner Form die Erbringung meiner Leistung? Und da hat der Stab dann eben erst relativ spät im Grunde genommen erläutert, dass es einfach zwei völlig unterschiedliche Verträge sind, wo bei dem einen im Grunde genommen der Versicherer halt ohne jede Kapitaldeckung ins Risiko geht und deswegen eben auch über die Zeit hin nur diesen Versicherungsertrag vereinnahmt, während wenn es zu einem Kapitalaufbau kommt und zu einer Investmentkomponente, das Risiko natürlich mit zunehmendem Zeitablauf für ihn immer geringer wird, weswegen es eben diese Verschiebung zwischen den beiden Komponenten gibt. Und also das leuchtet mir schon irgendwo ein. Aber das ist vielleicht tatsächlich das Spezifikum der Versicherungswirtschaft und des Lebensversicherungssektors insbesondere dann. Haben Sie da irgendwie größere Bauchschmerzen mit dieser Darstellung? Also mir scheint das schon irgendwo Sinn zu machen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, was ich vorsichtig sehen muss, hat Herr Sauer ja hinterlegt, dass Sie bei dem Testen bei der Allianz noch nicht so richtig geradeaus laufen.
Das Einzige, was ich halt auch nicht zwingend nachvollziehen konnte, oder warum halt dieser Ausschluss der Prämienkomponente und sowas ist, also allgemein das zu sagen, man verschiebt das als Non-Gap-Measure nach hinten, weil da auch die Argumentation war, naja, wer lesen kann, sieht, das eine heißt Revenue, das andere heißt Premium, das kann man ja eigentlich unterscheiden, aber die Gefahr war halt, man nimmt einfach die große Zahl schnell und das ist bestimmt der Umsatz und dann wird das Ganze halt vielleicht undurchsichtig, aber an und für sich sollte das gar nicht das Problem sein.
Wissen Sie, was die Versicherer in Deutschland derzeit ausweisen? Die, ja.
Also ich glaube, dass man davon wegkommt, so schnell passiert es auch nicht. Also man wird sich dann halt trotzdem auf den Rest konzentrieren und gucken, wo die Größen sind, die man vorher gekannt hat.
Das ist jetzt nur eine Fußnote, nicht allzu hilfreich. Ich erinnere mich daran, dass wir in der Kölner Niederlassung, die ja sehr stark von Versicherungsprüfern geprägt war, eine Vorstandssekretärin, nämlich die Vorstandssekretärin des Versicherungsvorstands hatten, die pro Monat, glaube ich, oder so ähnlich, Kennzahlen zusammenkloppte und die dann verbreitete. Das heißt, hinzu kommt, dass die auch noch extrem Kennzahlen getrieben sind in allen Kommunikationen. Wenn die nicht so Kennzahlen getrieben wären, würde man auch vielleicht noch etwas lockerer sagen, was soll's, aber da die immer extrem genutzt haben, wollen die da nicht von weg.
Aber ich glaube, das Problem war halt auch, und das ist ja einer der Gründe für den ISB-Einsatz, dass halt nicht alle die gleiche Art von Prämien ausgewiesen haben. Der eine macht gebuchte Prämien, der eine macht fällige Prämien und dadurch ist halt das auch schon alleine nicht vergleichbar und insofern macht es schon Sinn, das irgendwie zu harmonisieren. Also, ja. Dritter Punkt im Zusammenhang mit dem Umsatz war dann waren die geforderten Anhangangaben im ED, die wurden aber relativ unstrittig einfach übernommen und dem zugestimmt.
Könnte das sein, dass die zum Schluss mit der Diskussion aller Anhangangaben nochmal wieder hochkommen? Wenn man nochmal so sagt, jetzt gucken wir nochmal das gesamte Paket.
Disclosures ist aber ein Punkt, den der ISB nicht weiter sich anschauen möchte. Wenn ich das gerade richtig...
Ich glaube schon, dass einige Boardmitglieder das nochmal aufgerufen haben, sehen wollten, weil sie einfach sagen, wenn wir jetzt maßgeblich andere Entscheidungen fällen, dann ändert sich automatisch auch das Angabenpaket. Und ich denke, im Rahmen der Disclosure Initiative fand ich einen recht guten Vorschlag von Stephen Cooper, der sagte, er würde es begrüßen, wenn in den Standards im Angabenteil immer eine Disclosure Objective eingefügt würde für den jeweiligen Standard, weil man nur so im Grunde genommen eigentlich ermessen könnte, wie Materialität zu beurteilen sein sollte. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das dann auch gleich mit aufnehmen wird, um es hier umzusetzen. Und das war, glaube ich, vorher, wenn ich mich richtig erinnere, nicht mit drin, also die Zielsetzung für die Angaben bei Versicherungsverträgen.
Der zweite große Komplex waren ja dann die anderen Themen, die noch zusätzlich in den Stellungnahmen hochgekommen sind. Und da hat der Staff zwei Pakete quasi geschnürt. Eins, wo er sagt, das sind die Themen, mit denen sollten wir uns noch weiter beschäftigen. Und eins, wo sie gesagt haben, das ist deren Meinung nach schon bereits berücksichtigt worden in vorhergehenden Diskussionen beim ISB etc. Und es wären keine neuen Argumentationen, die jetzt nochmal irgendwie nachgeprüft werden müssten. Die Themen, mit denen sich der ISB in den nächsten Wochen, Monaten noch weiter beschäftigen möchte, sind sieben. Das ist zum einen sind es die Fixed Fee Service Contracts, über die wir auch schon mal diskutiert hatten, die in der Stellungnahme auch drin vorkamen, wo es halt Bedenken über den Anwendungsbereich gibt, wo auch zum Teil vorgeschlagen wurde, man sollte vielleicht ein Wahlrecht machen, ob man die nach EFS 4 bilanziert oder nicht. Zweiter Punkt war, dass noch mehr Guidance gefordert wurde zum signifikanten Versicherungsrisiko, weil das wohl derzeit zur Verschiebung von Versicherungsverträgen führen würde. Das ist derzeit noch nicht so ganz klar und da plant der Staff auch nochmal, dass das Ganze klargestellt wird, welche Verträge darunter fallen. Dritter Punkt ist, dass die Definition des Portfolios sowie die Unit of Account nochmal klargestellt werden muss. Wird besonders gesagt, dass es derzeit für Schadenunfallversicherer kompliziert ist, die Policen haben, die unterschiedliche Risiken abdecken. da wären die derzeit nicht in der Lage, das Portfolio, so wie es jetzt definiert ist, abzugrenzen oder zu bestimmen. Und auch die Unit of Account wird derzeit noch als etwas vage angesehen, beziehungsweise ist sie halt im ganzen Standard noch nicht ganz vereinheitlicht. Vierter Punkt in der Reihe ist der Diskontsatz für langfristige Versicherungsverträge bei nicht beobachtbaren Marktdaten. Da haben Unternehmen angemerkt, dass es derzeit noch nicht klar ist, wie man den Diskontsatz dann bestimmen kann. Fünfter Punkt wäre die asymmetrische Behandlung der Rückversicherungsverträge. Das hatten wir ja auch in der Stellungnahme adressiert und da hat auch jetzt der GDV nochmal ein separates Schreiben an den ESB adressiert, dass da wirklich nochmal nachgehakt werden sollte. Also ist jetzt kein unbekanntes Problem. Weiterhin bestand noch Unklarheit bei der Erfassung von Verträgen, die im Rahmen eines Portfoliotransfers oder über Business Combinations erworben wurden. Da gab es besonders Probleme im Bereich der Marge bzw. beim Premium Allocation Ansatz. Da will der Staff auch nochmal probieren, das Ganze zu vereinfachen, klarzustellen, dass da einheitliche Anwendung gegeben ist. Letzter Punkt, der hier noch adressiert wird, ist das Abwicklungsmuster für die Marge, wo halt gesagt wird, dass die derzeitigen Vorschläge doch eher zu subjektiv sind und nicht einheitlich quasi angewendet würden und deswegen da mehr Guidance gefordert ist, dass das Ganze dann wirklich von den Unternehmen gleich angewendet wird. Gibt es zu den Punkten noch irgendwelche Anmerkungen erstmal? Dann noch kurz zu den Sachen, wo der Staff sagt, er würde nicht mehr darauf eingehen und das Board hat auch also es gab welche, die gesagt haben, sie würden gerne den einen oder anderen Punkt nochmal aufgreifen, aber das Gesamtpaket wurde schon so verabschiedet und das hieß, die Staff-Empfehlung passt. der erste Punkt waren halt, wie gesagt, die Anhangangaben. Also ich hatte das auch so verstanden, dass sie das jetzt mehr oder weniger damit abbügeln. Ob das passiert oder was da nochmal hochkocht, wird man dann sehen. Da gab es auch mal die Diskussion zum Konfidenzniveau etc., aber da hat halt der Staff der ESB ganz klar gesagt, wir wollen das so beibehalten, wie es drin ist und die Angabe ist notwendig zum Vergleich. Weiterhin wurde nochmal genannt Premium Allocation Approach. Da gab es ja auch nochmal Probleme bezüglich der Diskontierung oder die wurde ein bisschen abgelehnt. Das möchte der ESB auch beibehalten. Kombination von Versicherungsverträgen wurde genannt. Weiterhin Vertragsgrenzen für bestimmte Verträge, dass die unklar sind oder nicht ganz ausgelegt werden kann. Unbundling war noch ein Punkt. Die Provision bei Rückversicherern. Da ging es darum, dass halt die erhaltene Provision ja als Reduzierung der Prämie an den Rückversicherer betrachtet wird und eben nicht ein separater Ausweis dieser zwei Größen vorgenommen werden soll. Probleme wurden auch nochmal geäußert bei der Diskontrate, diese zwei Ansätze Bottom-up versus Top-Down, die es gibt, dass es halt unterschiedliche Ergebnisse geben kann. Da hat das Board aber gesagt, die IFRS sind principle-based und theoretisch sollen die zwei Ansätze ja auch zum gleichen Ergebnis führen. Und dann gab es nochmal Diskussionen, besonders aus dem asiatischen Raum, wenn ich das mitbekommen hatte, dass die Marge eben besser im OCI und nicht als Teil der Verbindlichkeit ausgewiesen werden sollte. Das wurde aber auch abgelehnt und gesagt, dann fangen wir nochmal ganz von vorne an mit dem Bausteinansatz und basteln das neu. Insofern, nach mehr oder weniger Diskussionen wurde das dann auch dem zugestimmt. Gibt es aus Ihrer Sicht noch irgendwelche Themen, die jetzt hier vielleicht doch nochmal, wo man nochmal nachhaken müsste oder wo man sich nochmal drauf konzentrieren sollte?
Wie war das mit der Transition? Ist die endgültig geregelt?
Ne? Das ist Frage 5, das gibt es nochmal komplett als Paket. Mhm. Also das kommt nochmal.
Der Anwendungszeitpunkt, habe ich heute Morgen mit Interesse gelesen, würde sich aus etwas anderem dann ziemlich deutlich auf frühestens 18 einschießen, weil sie jetzt irgendwo beschrieben haben, dass sie davon ausgehen, dass der Standard in 15 veröffentlicht wird.
So schnell wie sie jetzt mit einem sind, kann ich mir das auch schon wieder vorstellen. Also das wird ja relativ straightforward. Die Frage ist dann noch, was mit Participating passiert. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt wirklich im nächsten Monat schon oder ob das noch ein bisschen auf die lange Bank geschoben wird.
Das bringt mich darauf, grundsätzlich ist uns für ASAF angedient, to identify ASAF members' views on the staff proposals for the accounting for participating features. Wann und wo wir diese staff proposals for the accounting for participating features sehen, sei mal dahingestellt.
Na, die müsste ja dann theoretisch auch beim ISP im nächsten Monat aufschlagen, schätze ich dann.
Ja, das ist unser hiesiges Thema. Am Donnerstag in 2 Wochen haben wir ja die nächste Sitzung, nämlich am 15. Und ich hatte Michelle extra gefragt, sie hat gesagt, dass sie, ob morgens oder abends sei dahingestellt, am Donnerstag in 1 Woche, nämlich dem 8., die Papiere versenden. Das wäre dann genau 1 Woche vor unserer Sitzung, sodass wir dann möglicherweise am 8., wann auch immer wir die Papiere kriegen, die erstmal weiterreichen, aber eine Kommentierung von Frau Schmerse vielleicht nicht noch am 8. erfolgt. Aber grundsätzlich müssten wir eigentlich nächste Woche Donnerstag oder Freitag dazu was kriegen. Und sie hatte mal gesagt, dass das einen Tag nach dem Versandtermin für die ISB-Papiere sei. Interner oder was auch immer. Mittwoch ist an sich ungewöhnlich, aber sei denn wie im Wolle. Sodass grundsätzlich der Donnerstag, der 8. wahrscheinlich hinkommt. Was aber auch bedeuten kann, wenn sie uns den gesamten Schwall überkommen lassen, dann wird es umfänglich.
Ja, weil ich, für mich war jetzt auch noch nicht so ganz klar, wie diese ganzen Extra-Themen künftig auch noch behandelt werden, weil die sollen ja alle nochmal aufgearbeitet werden und näher beleuchtet werden. Insofern.
Sie haben aber eine neue ASAF-Agenda am Freitag versandt, also am Freitag im Laufe des Tages. Das muss nicht abgestimmt sein, aber sie ist also relativ neu im Datum.
Wenn es keine weiteren Anmerkungen gibt, dann freuen wir uns auf die nächsten Papiere.
Könnten Sie dann auf dem Rückweg Herrn Schmutz mit auf den Weg bringen, soweit Frau Barmann ihn nicht schon anschiebt.